Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Coach Julian erklärt uns seine Trainingsansätze.
Alles, was es über M-Raps zu wissen gibt.
Ihr habt auf Instagram Fragen gestellt und Julian beantwortet sie.
Das ist schon geil. Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Max, yeah.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, nach einem holprigen Start finden wir uns heute zusammen, die üblichen Verdächtigen. Mein Name ist Falk Pommer, mir gegenüber sitzen der großartige Max Rabe, Kona.business, und wir haben heute den wahren Coach mit hier bei uns in der Runde sitzen, den großartigen Julian Siebeke.
Hallo.
Yeah.
Ja. Kona hat sich schon wieder verabschiedet und muss erstmal seinen Bart richten.
Oh.
Wir haben den einen wahren Coach von unserem guten Kona hier eingeladen, um uns mal aufzuklären, wie man Menschen, die uncoachbar sind, richtig coacht. Und ja, was ich steige ja immer ganz gern mit so ein paar biografischen Hintergrundfakten ein. Und wollte erstmal fragen.
Bin ich mal gespannt, ob du meinen Wikipedia-Artikel gelesen hast.
Jetzt wär's krass, wenn du wirklich einen hättest. Hast du einen?
Falk hat den geschrieben.
Vielleicht habe ich einen.
Naja, mal gucken. Vielleicht.
Wann kommt der Podcast raus? Vielleicht habe ich bis dahin einen.
Du hast noch 2 Tage Zeit.
Ja, kriege ich hin.
Woher man dich kennt, habe ich ja jetzt eigentlich schon beantwortet. Du bist ja Coach von unter anderem unserem lieben Kona.business und Lebensgefährte von Weltmeisterin Helena Mariella Decker, die übrigens auch schon hier im Podcast war. Hört euch die Folge gern an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Asche auf euer Haupt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. I mean, what the fuck, sie ist Weltmeisterin. Ja, gibt's sonst noch irgendwas, worüber man dich wiedererkennen sollte? Also, wie ist es in deiner Wahrnehmung?
Also, da das hier ein Powerlifting-Podcast ist, glaube ich, ist das in der Szene, wenn man sich so im Raum Köln, NRW rumtreibt, könnte man mich vielleicht schon mal gesehen haben. Ich arbeite auch noch im Kader 1, sehr cooles, schönes Gym in Köln. Also vielleicht hat man mich auch da schon mal getroffen. Und ansonsten versuche ich einfach gute Arbeit im Coaching zu machen. Und bisher klappt das ganz gut. Und ja, es gibt viele Trainees, die ein bisschen was über mich erzählen. Die sind aber alle noch relativ klein, also vielleicht findet man da auch eher Infos auf TikTok über mich. I don't know.
Auf TikTok? Naja, dann im Bereich League of Legends, Gaming, oder?
Seid ihr auf TikTok, Leute?
Natürlich bin ich auf TikTok.
Nee, ich bin nicht auf TikTok.
Kona, ich schick dir ständig irgendwas.
Stimmt, ja, ja, Falk und ich, wir schicken uns... Ja, ja, ist okay. Stimmt, habe ich ganz vergessen.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Werdegang im Powerlifting. Also, wie sieht's bei dir aus? Wie bist du zum Coaching gekommen? Wie waren so deine Wettkampferfahrungen, wenn du überhaupt schon Wettkämpfe gemacht hast? Das weiß jetzt der oder die andere nicht. Der eine oder die andere nicht.
Weiß natürlich niemand.
Aber wir stellen es einfach mal in den Raum und lassen dich das beantworten.
Also ich glaube, wie ich zum Sport gekommen bin, ist relativ langweilig. Ich war irgendwann mit so 15, 16 das erste Mal im Gym, habe so ein bisschen vor mich hingepumpt und irgendwann fand ich das dann zu langweilig und wollte irgendwie so ein messbareres Ziel haben als nur die Optik. Und habe dann irgendwann über YouTube-Videos und auch so einen Freund aus dem Gym Powerlifting kennengelernt, habe mir das mal so ein bisschen angeschaut und so und fand das dann eigentlich ganz cool. Ich habe schon immer mit dem Ziel damals trainiert, stärker zu werden. Also ich konnte es auch nie verstehen, wie Leute einfach ins Gym gehen und random irgendwas machen oder so. Also das war für mich schon irgendwie logisch, dass man halt heute hingeht und wenn ich morgen oder übermorgen wieder gehe und dieselbe Übung mache, mache ich halt 2,5 Kilo mehr. So, das hat für mich schon immer Sinn ergeben. Ja, und bin dann so mehr auf diese Kraft-Powerlifting-Schiene gekommen und habe mich dann, glaube ich, so Mitte 2018 dazu entschlossen, meinen ersten Wettkampf zu machen. Das war dann der NRW-Cup in Essen. Es war, glaube ich, Dezember 2018. Und das hat mich auch irgendwie direkt gehuckt. Also ich fand es ziemlich cool. Es hat mega Bock gemacht. Parallel dazu habe ich auch mein Sportstudium im selben Jahr angefangen. Und Corona wird es vielleicht wissen. Ihr beide habt ja was anderes studiert. Wenn man so im Sportstudium in den ersten Semestern ist und neue Leute kennenlernt, ist natürlich eine der ersten Fragen immer, jo, was machst du für einen Sport? Und ich wollte halt nicht sagen, ja, ich gehe ins Gym oder ich mache Bodybuilding oder so, weil ich das irgendwie uncool fand. Da kam mir natürlich Powerlifting ganz gelegen, zu sagen, ja, hey, ich mache Powerlifting. Ist jetzt auch schon ja 5,5 Jahre her. Ich glaube, damals konnten noch deutlich weniger meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen damit was anfangen. Aber heutzutage ist das auf jeden Fall schon ein Begriff, mit dem die meisten, worunter die meisten sich was vorstellen können und machen nicht diese typische Überkopfbewegung und fragen, ob das das ist, was Matthias Steiner macht. Also der Unterschied ist da schon bekannt.
Ja, wobei ich finde, das ist immer noch oft genug passiert.
Ja, das stimmt. Ja, dann ist das erstmal irgendwie so gewesen. Ich habe parallel auch angefangen, im Gym zu arbeiten. So ganz normal auf der Fläche hinter der Theke als Trainer. Da auch dann meine ersten Erfahrungen gesammelt, halt für so 0815 Gym-Goer irgendwelche Trainingspläne zu schreiben und so weiter und so fort. Und irgendwann, das war dann, glaube ich, so während Corona, hat mich mein damaliger Coach, mit dem ich auch schon vor dem ersten Wettkampf angefangen habe zusammenzuarbeiten, Max Eisinger, seines Zeichens auch Bundestrainer, hat mich dann gefragt, ob ich nicht auch mal Lust hätte zu coachen, weil er hat da irgendwie so ein, zwei Anfragen reinbekommen, aber er hatte aktuell keine Zeit mehr, die Leute zu übernehmen. Und dann habe ich mit der ersten Person angefangen, mal so ein richtiges Coaching zu machen, also mehr als einfach nur einen Trainingsplan zu schreiben und viel Spaß damit, sondern wirklich sich auch mehrmals die Woche auszutauschen und Videos von der Person zu bekommen und den Plan halt daraufhin immer wöchentlich zu aktualisieren und so weiter. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Und Shoutout an Vincent, der damals Trainee 0 war. Er ist immer noch dabei.
Boah, das ist sehr stabil.
Wie lange ist es jetzt schon her?
Ich habe das vorhin überlegt, weil ich eigentlich wusste, dass die Frage kommt. Ich glaube, das war irgendwann, es war während der Corona-Zeit, es war aber nicht im Lockdown, weil er hatte kein Home-Gym. Es muss irgendwann nach dem zweiten Lockdown gewesen sein, weil er hat nie ein Lockdown-Training von mir bekommen. Also irgendwie so Mitte, Ende 2021, glaube ich.
Wahrscheinlich so eher Ende, ne? Also der zweite große war ja dann so im Oktober, ja, ungefähr. Genau. Ja, sehr krass, aber so sehr stabil, dass Leute aus der Zeit schon, also noch so lange bei dir rumhängen. Ich glaube, das könnte ich ja nicht verzeichnen. Aber ist auch nicht so wichtig. Jetzt sind wir ja ungefähr in der Gegenwart angekommen. Jetzt hast du ja den großartigen Kona bei dir im Coaching. Wie betrachtest du
Schlimm
das Coaching? Ja, so ungefähr, aber wie betrachtest du das Coaching aus der Perspektive des Coaches, also wie schätzt du Kona als Trainee ein? Wie schätzt du deine Arbeit an ihm ein und was kannst du daraus mitnehmen und lernen vielleicht? Außer viel Geduld und Frustrationstoleranz.
Also, ich stehe natürlich jetzt hier unter Zugzwang und muss das alles sehr politisch formulieren, damit Kona nicht gleich durch den Bildschirm springt und hier neben mir steht.
Du kannst gerne sagen, wie es ist, wenn man abgerechnet wird danach.
Ja, nein, das war ja nur ein kleiner Spaß am Rande. Ich glaube, also Kona ist schon ein ziemlich guter Trainee. Ich glaube, der macht sehr viel richtig.
Zum Beispiel regelmäßig ins Gym gehen.
Natürlich so. Ja, von den Basics, dass die Trainingseinheiten trainiert werden und auch an den Tagen trainiert werden, wo man sie aufschreibt, dass er die Trainingseinheiten so trainiert, wie sie im Plan stehen.
Das klingt sehr trivial. Das klingt sehr trivial dann, für wahrscheinlich die meisten, ja, ZuhörerInnen da draußen, aber es ist wirklich ein Segen, wenn man einen Trainingsplan schreibt und die Leute den einfach mal genau so abtrainieren, wie er drin steht. Mit zeitlicher Referenz heißt, ja, okay, am Montag, dem 6.5. trainierst du Kniebeuge und XYZ-Übung. Am Dienstag, den 7.5. dies, das und jenes. Ja. Und nicht anfangen, irgendwie willkürlich nach Lust und Laune rumzuschieben und vor allem ohne Bescheid zu sagen.
Was habt ihr für eine Chaos-Trainees, ey?
Alter.
Ja, also das war jetzt auch, also was Falk gesagt hat, ist auch eher das Extrembeispiel. Aber es soll auch Leute geben, die sich so ähnlich verhalten. Jedenfalls, ich glaube, so Konas und meine Zusammenarbeit ist viel mehr, ich sag mal, auf einer Augenhöhe, weil Kona ja auch selbst Coach ist und auch selbst sehr viel Expertise in dem Bereich hat, sage ich mal. Und da fällt es einfach deutlich leichter, sich über gewisse Dinge auszutauschen. Und der Austausch an sich ist auch ein deutlich anderer, als wenn ich mich mit einer oder als wenn ich Pläne schreibe und mich mit einer Person austausche, die einfach nur den Plan von mir haben möchte und die sich gar nicht so krass mit der Materie beschäftigt. Also das gibt's ja auch, dass Leute einfach in ein Coaching gehen, weil sie vielleicht die Basics kennen, so ja, ich muss das und das trainieren und das machen, um besser zu werden, aber ich möchte einfach Verantwortung abgeben und damit geht's mir dann deutlich besser.
Was waren jetzt so konkrete Beispiele, wo du vielleicht deinen alten Trainingsplan hattest oder eine Herangehensweise von ihm, wo du gesagt hast, nee, lass uns das doch mal anders machen oder wo du dann deinen Input oder System durchgesetzt hast? Gab es da am Anfang so Differenzen oder hat Kona sich gesagt, komm, gib mir einen Plan, ich lasse mich auf alles ein?
Also ich glaube, es gab nie so wirkliche Differenzen. Vielleicht sind wir jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich gerne ein, zwei Sachen anders machen würde, als er es machen würde. Das müssen wir aber noch besprechen, weil er jetzt diese Woche Deload hat und nächste Woche geht's in den nächsten Block. Aber bisher lief das alles immer sehr kooperativ und wir haben meistens auch, weil wir auch so auf dem legendären Discord relativ viel Zeit miteinander verbringen und ich das auch eigentlich ganz cool finde und gerne mit Trainees so mache, die kommenden Trainingsblöcke mal gemeinsam im Vorfeld so ein bisschen durchzusprechen, beziehungsweise wenn man dann schon mehrere Blöcke zusammen gemacht hat, dann einfach auch den Block Revue passieren lassen und in dem Zuge dann auch zu entscheiden, okay, was machen wir im nächsten Block anders, sei es wir tauschen irgendeine Übung aus oder wir versuchen mal irgendeine Übung in einer anderen Rep-Range zu trainieren oder vielleicht schieben wir das Heben von Tag 3 auf Tag 4 oder so und verändern kleine Sachen im Mikrozyklus oder sowas. Aber so richtige Gegensätze, wo Kona sagt, ja, ich will A machen, ich sag aber, nee, du musst B machen, gab's bisher eigentlich noch nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch, weil wir da sehr ähnliche Ansätze haben, zumindest was so die Basics angeht, wie es sein sollte oder wie wir es sehen, glaube ich, das hilft natürlich auch, wenn man da einfach so ein bisschen denselben Vibe hat. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt Coaches gibt, die sowas ganz anders programmen würden und wo es dann wirklich so ein, ich sag A, aber er will B machen ist, aber ich glaube, bei uns sind dann so manchmal Sachen, ey, wollen wir jetzt hier Vierer oder Fünfer oder so machen? So ein bisschen solche Kleinigkeiten. Also ich glaube, da war jetzt bisher noch nichts so krass Großes dabei. Ich habe ja zum Beispiel jetzt mal in dem Blog gesagt, ey, ich habe mal ein bisschen Bock, High Reps zu machen im Heben. War auch prinzipiell ganz geil. Aber ich muss halt sagen, so, das lag auch an vielen anderen Sachen, dass das jetzt nicht, ich will nicht sagen, nicht so krass funktioniert hat, aber das ist zumindest, ich glaube, das müssten wir jetzt noch mal so 2, 3, 4 Blöcke weiter probieren, um dann wirklich vielleicht mal abschließend sinnvoll was zu sagen. Aber im Endeffekt hast du ja auch gesagt, ey, ein bisschen High Reps ist ja voll okay, vor allem, weil wir jetzt die letzten 3 Blöcke heben immer relativ schwer gehoben haben, also relativ Low Rep spezifisch eigentlich immer hatten.
Ja, voll.
Und was würdest du sagen, wenn ihr relativ ähnliche Ansichten habt, was wäre sowas, wo du den Input vor allen Dingen von Julian schätzt, wo du sagst, okay, der hat jetzt vielleicht alleine eine andere Entscheidung getroffen und du meintest ja auch, er hat so ein paar Sachen, die für dich so ein bisschen neu waren oder ungewöhnlich, Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erläutern.
Also ich glaube grundsätzlich, was ich halt sehr entspannt fand, vor allem nach meinem letzten Coach, ist, dass wir eigentlich sehr vieles mit Fixed Weights machen. Oder zumindest, sag ich mal, so Weight Ranges, die auch sehr klar sind und nicht einfach nur, hey, du machst jetzt RPE 6 und da machst du jetzt 7 und sonst was. Und eher so ein bisschen Julian überlegt, was das passende Gewicht zu dem sein könnte. Ich mach's dann und evaluier's nach der Session, wie sich's angefühlt hat. Und das hat bisher eben immer sehr, sehr gut gestimmt. Und ich glaube, das ist zumindest so mal was mir ein bisschen geholfen hat. Weil das war eine Sache, die mich jetzt bei meinem vorherigen Coach ein bisschen gestört hat, wie das da ablief. Und ansonsten bin ich ja eigentlich gewohnt gewesen und mach's auch selber zum größten Teil immer so, dass ich sag, okay, hey, wir machen jetzt zum Beispiel den Block 5er, nächsten Block 4er, danach irgendwie Triples und Single und immer so weiter.
Im Topset oder generell jetzt?
Einfach jetzt generell. Also, dass man sagt, so, hey, ich mache jetzt einen ganzen Block lang 4er, dann nächsten Block mache ich zum Beispiel 3er und halt einfach immer so weiter. Und wir haben jetzt sehr oft eigentlich immer so am Anfang vom Block von hier und da High Reps, so als Topset und Backoff. Oh, wie war denn das? Ich weiß noch, Woche 1 war damals in der Beuge 1x5, 2x7. Das ist dann irgendwie zu einem 2x5, 2x6, 2x4, 2x6, dann irgendwie so 1x3 als Ramp-Up oder so 2x3 als Ramp-Up. Also das ist auf jeden Fall was, das kannte ich so noch nicht und hab's so selber noch nicht gemacht.
Aber in einem Block, ne?
Genau. Also so von Woche zu Woche. Ich glaube, das kann Julian mal am besten beschreiben, wie was da seine Gedanken so dazu sind.
Also generell, so habe ich es halt auch damals wieder unter Max einfach gelernt und selbst erfahren. Und ich würde auch sagen, dass das, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist und wie viele Coaches ihr schon hattet, aber mein Coaching ist halt einfach auch sehr stark von dem geprägt, erstens, was ich selber erfahren habe und zweitens dann auch, was ich hier und da natürlich überall links und rechts aufgeschnappt habe und gucke, okay, was machen andere Coaches, denen ich Kompetenz zuschreibe und mir dann irgendwie von jedem so das Beste zusammenklaue und daraus dann halt mein Konzept irgendwie zusammenstelle. Also ich denke mal, das ist ganz normal, man versteht, was ich meine. Und generell ist es so, dass sowohl langfristig, also mehrere Trainingsblöcke hin zu einem Wettkampf, als auch innerhalb eines Trainingsblocks, das Training einfach eigentlich immer so aufgebaut ist, dass wir dass wir hochvolumiger starten und über den Block hinweg dann eben so das Volumen abfällt, je nachdem, wie man jetzt Volumen beschreiben würde. Aber ich glaube, sowohl wenn man, ich würde Volumen als Tonnage einfach in dem Fall beschreiben, also Volumen abfällt, aber Intensität gleichzeitig steigt. Das heißt, wir starten ganz klassisch zum Beispiel in Woche 1 irgendwie mit 6ern, dann Woche 2 5ern, Woche 4 3ern,
Woche 3 4ern.
Also Woche 1 6er, Woche 2 5er, Woche 3 4er, Woche 4 3er. Und keine Ahnung, dann gibt's in Woche 5 noch ein Double und danach Steeload oder so, sowas zum Beispiel. Mache ich eigentlich ganz gerne und habe bisher auch eigentlich, bin ich damit immer ganz gut gefahren. Also ich kenne auch diesen, da können wir vielleicht auch mal ein bisschen drüber sprechen. So, man hört ja ziemlich oft auch in anderen Podcasts oder von anderen Coaches, ja, ich suche erstmal das, was für jemanden funktioniert und dann mache ich das halt so lange, wie es geht. Aber ich bin irgendwie noch nie so darauf gestoßen, dass ich jetzt sagen würde, ja, okay, also das ist die Person, keine Ahnung, Kona ist jetzt der Typ, der macht jetzt erstmal für die nächsten 4 Monate 4er. Weil wenn der 3er macht oder 5er, dann macht er überhaupt keinen Fortschritt. Das bringt ja gar nichts. So, auf diese Schiene bin ich irgendwie noch nie gekommen. Vielleicht habe ich es auch einfach noch zu wenig getestet, weil ich ja, wie gesagt, Training einfach ein bisschen anders plane, wie ich es gerade erzählt habe, aber ja.
Also du wechselst quasi ja in einem Block dann viele Rep-Ranges durch.
Genau.
Was ich jetzt auch gerade anfange, ist feste Gewichte oder Gewichtsspannen vorgeben und mich so ein bisschen in diese typischen Ermüdungspatterns vom Athleten oder dieses Momentum-Patterns in den Athleten lehne, weil ich habe oft gemerkt, wenn man den Leuten eine API gibt und eine Gewichtsrange, wenn die es richtig machen, orientieren sich am Anfang ganz unten in der Gewichtsrange, weil die einfach durch sind von der Vorwoche meistens und dann orientieren die sich quasi immer höher. Und ich habe jetzt überlegt, okay, man muss sich vielleicht auch dem noch mehr hingeben, dass man wirklich sagt, die Leute zwingt am Anfang leichte Gewichte zu nehmen, weil sich viele Leute, wenn die jetzt zum Beispiel eine Intro-Woche haben, sich oft, dass man sich dann an der letzten Woche vom letzten Block orientiert und sagt, naja, dann müsste ich ja eigentlich zu der API das und das Gewicht schaffen. Und dann krachen die Leute halt voll schnell rein. Da habe ich gemerkt, das hilft total. Also ich habe das bei mir jetzt auch so geplant und bei einem Trainee angefangen, den wirklich Gewichte reinzuschreiben und nur zu sagen, wenn es schlechter läuft, kannst du noch weniger nehmen. Aber die zu zwingen, quasi sich wirklich reinzusteigern in den Block. Ich glaube, vor allen Dingen so bei Heavy-Athleten oder Leute, die sehr viel Gewicht bewegen, ist das halt sehr sinnvoll. Mit den Rep-Ranges verringern finde ich ganz interessant. Das habe ich so, glaube ich, noch nie auch gesehen. Also in dem Block. Außer bei Data-Driven Strength, die hatten dann halt bei ihren, du kannst da verschiedene Progressionen wählen, da war auch eins so, dass du halt genau die Rep-Ranges so senkst. Ich fand immer, da waren mitunter die Gewichtssprünge sehr hoch. Das würde mich vielleicht noch interessieren, ob ihr das in jedem Lift so macht oder nur einzelnen.
Ja, also das auch was ich gerade noch sagen wollte. Gewichtssprünge sind auf jeden Fall auch dadurch erzwungenermaßen dann auch meistens relativ hoch. Also es kann durchaus sein, ich überlege jetzt mal, was Kona so hatte, aber dass er zum Beispiel am Anfang des Blocks so einen Topsatz in der Beuge, keine Ahnung, so 190 bis 200 Kilo so in der Range ist und am Ende des Blocks ist man dann halt so bei, keine Ahnung, 240er Single oder so angekommen. Oder fürs Heben ist es vielleicht noch extremer, also irgendwie so Woche 1, 240 für Triples hatten wir, glaube ich, für zwei Triples oder so. Und in der letzten Blockwoche hat er dann Single mit 305 gehoben.
Also mindestens 10 Kilo größer?
60 Kilo, 20%. Ja.
Also sind dann immer so 10, 20 Kilo Sprünge, ne? Dann zwischen den Wochen.
Genau, ja.
Krass.
Auch da, das ist nicht, also am Anfang des Blocks rechne ich immer, also ich plane die Blöcke immer noch eigentlich von Anfang bis Ende auf Papier so ein bisschen vor. Die Rep-Ranges und auch ungefähr die Gewichte. Denkt mir dann, also nach einem Wettkampf hat man sie natürlich genau, aber sonst rechne ich immer so die Top-Sets der letzten schweren Woche hoch, was das so ungefähr für ein One-Rep-Max sein sollte. Guck dann davon, okay, mit wie viel Prozent will ich in Woche 1 starten bei Wiederholungszahl X? Und ab dann ist es eigentlich nur noch so von Woche zu schauen, okay, wie hat sich das Gewicht bewegt? War es leichter, als ich gedacht habe, können wir vielleicht ein bisschen größeren Sprung machen? War es schwerer, als ich gedacht habe, machen wir vielleicht ein bisschen kleineren Sprung oder wiederholen oder reduzieren sogar, je nachdem. Und da natürlich dann auch im Blick behalten war, diese eine Einheit, die dann vielleicht schwerer oder leichter war, als ich wollte, einfach nur ein Ausreißer oder war es vielleicht doch einfach, oder ist jetzt doch die Zeit eben mehr oder weniger zu steigern?
Ich finde den Ansatz ziemlich interessant, das so zu machen und auch so konstant durchzuziehen. Und Maxi meinte, er hat es so noch nie, außer bei Data-Driven Strength mal gesehen. Und ich dachte mir so, okay, aber wenn ich mal zurückdenke an die Zeit, zu der ich angefangen habe, mich so ein bisschen mehr auf strukturierteres Krafttraining zu konzentrieren. Also vielleicht kennt das ja der eine oder die andere, dass man anfängt, so, okay, ich mache jetzt in einer Woche ein 5x5 mit einem Gewicht. Dann gehe ich hoch, mache ein 4x4 mit mehr Gewicht. Dann gehe ich hoch, mache ein 3x3 mit noch mehr Gewicht. Und schaue einfach, dass sich so halt das Tonnage abnimmt, aber Intensität steigt. So. Und damit ganz am Anfang bin ich auch sehr, sehr gut gefahren. Und ich finde, dass das auch nicht komplett... Pro Woche, ja.
Okay.
Ja, aber also das war noch ganz weit weg von wirklich Powerlifting-orientiertem Training oder bevor ich überhaupt den Begriff Powerlifting kannte und wusste, was das ist, habe ich mir das einfach mal selbst so geprogrammt. Deshalb finde ich das interessant, das einfach mal beizubehalten, obwohl, ja jetzt, also zumindest so in Zügen beizubehalten, weil man vielleicht sogar auf so einer etwas psychologischeren Ebene auch einfach mal ein bisschen darauf referieren kann, okay, wir machen ja Progress. Guck mal, also du kannst jetzt nicht negieren, dass wir keinen Progress, also dass wir Progress machen. Du siehst, du machst jetzt in der Woche Gewicht X, in der nächsten Woche machst du Gewicht Y oder X plus 10 oder X plus 20, und da passiert ja was. Und ich glaube, das ist schon geil für den Athleten, die Athletin, das so zu spüren und zu sehen, dass da was passiert.
Ja, voll. Man muss dann natürlich, also ich glaube, das ist ein sehr dankbares Konzept, vor allem für Leute, die denken, sie machen gar keinen Progress, oder Leute, die Fanat darin sind, okay, ich muss jede Einheit irgendwas besser machen, sonst kriege ich die Krise, so, weil man einfach dann sagen kann, ja, du machst ja jedes Training mehr Gewicht. Man muss natürlich dann auch aufpassen, dass sie dann halt auch wirklich Progress machen, weil dieses System natürlich auch schnell darin ausarten kann, dass man als Coach halt sieht, ja, okay, der macht ja mehr Gewicht als letzte Woche, dann wird das schon irgendwie besser sein. Und da ist es dann halt so, dass ich meistens von Block zu Block diese Rep-Ranges über einen Block hinweg, die ich habe, nicht großartig ändere. Also dann ist es vielleicht im, keine Ahnung, im Block 1 ist es dann vielleicht am Anfang 7er und am Ende 4er und im Block 2 ist es dann am Anfang 6er und am Ende 3er. So, also einfach eine Rep weniger. Und man dann einfach immer von Woche zu Woche auch schaut, okay, was habe ich denn im letzten Block, keine Ahnung, für 5 Wiederholungen gemacht zu einer API 7. Und wenn ich dann halt diesen Block 5 Kilo mehr mache als letzten Block, kann man ja schon irgendwie sagen, okay, da ist auf jeden Fall was passiert, weil diese 5 Kilo werden ja nicht von nirgendwo herkommen.
Darf ja da aber nicht Fortschritt, also Progress, verwechseln mit, ich bewege mehr Gewicht, weil wenn man halt einfach nur die Ranges halt verringert, dann natürlich kann man da mehr Gewicht nehmen, aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass man stärker geworden ist. Und einerseits, glaube ich, ist das, du meintest ja vorhin, man hat es selten oder du hast es selten erlebt, dass eine Sache konstant funktioniert. Ich glaube immer, das Problem ist, was erwartet man, was über einen Block passiert, über 4 Wochen? Also wie viel soll er stärker werden? Man muss ganz klar wissen, ja gut, wenn ich jede Woche die API erhöhe oder halt die Reps droppe und die API gleich lasse, natürlich wird er dann mehr Gewicht nehmen können. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er dadurch stärker geworden ist. Stärker ist er ja erst, wenn er den Block theoretisch genauso wiederholt, aber überall, wie du jetzt sagst, 5 Kilo mehr nimmst quasi und die dann halt genauso gut oder schnell bewegt. Die Frage ist immer so ein bisschen, was man erwartet, was über einen Block passieren soll und wie konstant das ist. Und ich glaube, viele Leute verwerfen dann ein Konzept oft, weil die denken, ja, jetzt habe ich ja diesen Block keinen Fortschritt gemacht. Aber ich glaube, es ist auch illusorisch zu erwarten, dass man irgendwie jeden Block nur schon, weiß ich nicht, 5-10 Kilo stärker wird, weil dann ist man am Ende vom Jahr Weltmeister, so nach dem Motto. Und ich glaube, viele denken dann einfach, okay, nur weil jetzt vielleicht in der letzten Woche die nicht so gut gelaufen ist und der jetzt dann vielleicht offensichtlich keinen Fortschritt gemacht hat, hat es jetzt nicht mehr diesen Block funktioniert. Aber vielleicht hat es ja funktioniert und man hat es einfach in dieser Woche nicht so gut gesehen. Und ja, damit beschäftige ich mich oft so, dass man dann gut gucken muss, glaube ich, und das sehr gut kontrollieren muss, wie man vielleicht Fortschritt auch sichtbar macht oder kontrollieren kann, dass er wirklich Fortschritt macht und nicht was verwirft, nur weil man jetzt erwartet, ja, wir müssen ja jeden Block irgendwie 15 Kilo draufhauen, sonst funktioniert der ja nicht so.
Ja, ich sehe auf jeden Fall so eine leichte Verführung dazu, etwas fahrlässiger zu handeln. Wenn man jetzt so einen Coaching-Approach wählt, sehe ich ein, könnte ich auch bei vielen Athleten so sehen. Aber was ich dann wieder auf der Seite der Psychologie so ein bisschen als Vorteil sehe, ist, dass du dich halt nicht an so einer Gewichtsrange, auf die halt sehr marginal ist, also relativ klein, sagen wir, du trainierst jetzt die ganze Zeit Singles bei einer sehr leichten Frau, dann werden ja die Gewichtsranges, wenn du von RPE 6 zu RPE 9 gehst oder so, wahrscheinlich nicht sehr viel größer sein als 10, vielleicht 15 Kilo. Und wenn du diese Gewichtsrange aber ein bisschen vergrößerst, das aber gut im Blick hast, was das bedeutet für dich in dem Trainingsprogress allgemein, nimmst du dem Athleten, der Athletin ein bisschen so diese Last und diesen Druck, sich in einer sehr kleinen Gewichtsrange spürbar zu steigern. Also ich glaube, du kannst dann davon ein bisschen ablenken, kannst aber trotzdem parallel guten Progress erzielen. Ich habe es jetzt natürlich selber nie so geprogrammt, außer von...
Also dass sie mehr Gewicht nehmen kann, ohne dass sie immer overshootet dann quasi und das
ja, in genau. Selben. Genau. Oder ja. Sagen wir mal, die hat jetzt so nur RPE-based Training. So. Und fängt jetzt in Woche 1 zu einer RPE 6 an und bewegt für einen Single in der Beuge irgendwie 130 Kilo. Hat dann die Woche drauf eine RPE 7, bewegt 100, weil Tagesform abhängig und so, bewegt 132,5, hat dann Woche drauf RPE 8, kommt dann vielleicht zu 137, weil die Tagesform ein bisschen besser ist und endet dann irgendwo bei einer RPE 9, warum auch immer man das jetzt so programmen sollte, aber you know the drill, irgendwie bei vielleicht 140 auf, raus und fällt die vielleicht sogar. Und dann hast du in einer relativ kleinen Gewichtsrange von 10 Kilo, die halt sehr überschaubar ist, sehr, sehr viel Intensität und sehr, sehr viel Effort, die dann halt stellenweise auch mal undankbar sein können. Ja, für uns völlig klar, dass es normal ist, in einem Coaching, dass man auch mal über mehrere Blöcke hinweg in relativ kleinen Gewichtsranges arbeitet und dann halt auch sich ein bisschen die Zähne ausbeißt. Völlig logisch, aber ich glaube, mit so einer Methode kann man dann so dieses erhöhte Frustrationsrisiko ein bisschen umgehen.
Also ich muss sagen, das Ding ist halt für mich, war das ganz cool, weil es nämlich vor allem auch, wie du es schon gesagt hast, psychisch eigentlich ganz geil war, weil ich bin ja nämlich davor bei besagtem Coach gewesen.
Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, wenn du die Namen droppst, der hört sich das wahrscheinlich eh nicht.
Du hast ja auch schon mal in dem Podcast erzählt, ne? Zu dem
Recap. Ja. Ich weiß. Ja, ich war ja davor bei Louis. Und AKA Quads, das Problem, was ich dann irgendwann hatte, das Problem, was ich dann hatte, war halt einfach das Gefühl, jeder Block eigentlich gerade so Beuge und banktechnisch ziemlich gleich war, gleich aussah und so, aber ich habe einfach nicht gesehen diesen Block-to-Block-Progress. Da hat sich einfach nicht viel getan und da war ich dann auch so ein bisschen, es ist okay, dass man jetzt nicht jeden Block 5 Kilo draufpackt, aber wenn sich seit, ich glaube, es waren insgesamt dann 5 Trainingsblöcken, basically nichts verändert, so, dann würde ich ja selber als Coach sagen, okay, warte mal, hier kann irgendwas nicht so richtig stimmen. Und das war dann halt ganz geil, weil ich habe dann einfach, ich sag mal so, vorgegebene Gewichte gehabt, eine Range, wusste, okay, die erste Woche 6er, war super, dann, keine Ahnung, nächste Woche 7,5 Kilo mehr, 5er damit gemacht und dann jetzt, okay, war schon schwer, aber ich wusste auch, okay, nächste Woche gibt's damit dann von mir aus ein 2x4 zum Beispiel, mit demselben Gewicht, aber wieder mit ein bisschen was mehr, dabei halt einfach eine Rap weniger und ich habe dann trotzdem gesehen, okay, da geht halt was voran und das war dann einfach auch sehr schön zu sehen, dass sich so von Block zu Block, von Woche zu Woche einfach immer ein bisschen was getan hat und ich hatte so in dieser Zeit davor dann echt wenig Bock auf Powerlifting, weil sich einfach nichts getan hat so richtig in diesen Wochen, Monaten davor. Und ich war dann auch so ein bisschen so burned out. Ich mir gedacht habe, Alter, es kann irgendwie nicht sein, dass ich nur auf der Stelle trete. Und ich muss sagen, die ersten 3 Blöcke, die wir dann zusammen gemacht haben, die waren rückblickend, muss ich sagen, schon recht intensiv eigentlich. So in der Zeit, als wir es trainiert haben, fand ich es ja eigentlich gar nicht so intensiv.
Also du und Julian jetzt.
Ja, genau. Ja. Die ersten 3 Blöcke zusammen. So rückblickend sind sie schon, eigentlich waren die schon gut intensiv. Aber wir haben ja dann sogar noch, war das nach dem zweiten oder dritten Block, wo wir den M-Rap noch in der Beuge hatten?
Ich glaube, den hattest du nach dem zweiten Block mit 2,20 den M-Rap,
ja, stimmt, in der Beuge, stimmt.
Meinst du, ne?
Ja, stimmt. Ja. Das war natürlich dann ganz geil, weil da habe ich dann zum ersten Mal wirklich so richtig schwarz auf weiß endlich mal wieder ein gutes Stück Progress gesehen und mir gedacht, okay, es geht ja doch was voran. Und deswegen muss ich sagen, war das dann für den Kopf auf jeden Fall wieder deutlich befreiender. Und hat mich dann auch wieder ein bisschen mehr motiviert, das Ganze ernster zu nehmen.
Björn, kannst du da mal drauf eingehen, auf M-Raps? Ich finde es auch gerade so ein spannendes Thema. Ich habe ein, zwei Athleten, die immer gerne ein bisschen overshooten und also die API immer quasi viel zu leicht angeben, wo ich mir denke, wie willst du so noch 5 Reps machen oder 4? Und da habe ich auch echt stark überlegt, ob wir einfach mal irgendwo einen M-Rap einbauen, um mal so einen Ankerpunkt zu setzen, um zu sehen, okay, wie viel schaffe ich wirklich? Und dann hat man auch eine tolle Metrik, wenn man das immer irgendwo am Block zum gleichen Dings macht, wie man das checken kann, ob man besser geworden ist. Aber ich wusste immer nicht, wo, weil ich in meiner Einschätzung ist sowas halt so krass ermüdend, wenn du in der Beuge oder beim Heben in M-Rap machst. Würde mal gerne deine Einschätzung hören, wo du das machst. Ich weiß nicht, irgendwie Data-Driven Strength machst du am Ende vom Deload, glaube ich. Und denke ich mir auch so, dann ist der Deload ja schon gleich wieder weg, so nach dem Motto. Wie sind da so deine Erfahrungen?
Also, wir haben ja gerade schon gesagt, dass dieses Konzept auch ein bisschen dazu verleitet, so künstlichen Progress, sage ich es mal, zu erzeugen, also dass das Training vielleicht besser aussieht, als es eigentlich ist, weil ich einfach jede Woche mehr Gewicht nehmen kann, wenn ich die Wiederholung reduziere. Und da ist dann natürlich auch wichtig, am Ende vom Block habe ich gerne einfach so einen Test, entweder in Form von einem Topsatz, das, also eigentlich immer in Form eines Topsatzes, außer es zeichnet sich schon vorher ab, dass das Training eh deutlich besser ist, wenn die Rep-Work einfach deutlich besser ist als im Block davor so. Aber meistens gibt's dann eben am Ende des Blocks einen Topsatz. Das kann dann einfach nur einmal 5 at RP 8 sein. Das kann dann ein M-Rap mit einem vorgegebenen Gewicht sein. Das kann dann ein Single sein. Das kann dann ein Single oder ein Triple mit einem vorgegebenen Gewicht sein, wo ich einfach nur sehen will, wie sich das bewegt oder so. Speziell die M-Raps programme ich eigentlich nie RP 10, sondern ich schreibe meistens so eine 8 oder eine 9 auf. Je nachdem, was man auch für einen Lifter vor sich hat. Also Kona ist jetzt einer, wenn ich dem AP 9 Beuge M-Rap aufschreibe, würde er niemals eine 10 beugen. So, deswegen weiß ich, dass ich das da gut machen kann. Und ich mache das dann einfach in der letzten Blockwoche als Top-Set ganz normal. Und danach geht's dann halt in den Deload.
Ah, als Top-Satz.
Also kann man das da dann easy recovern. Ja, genau. Also dann hat er einfach anstatt, keine Ahnung, wir haben vielleicht in der letzten Woche einmal also ein 4er Topsatz und dann 5er Backoffs gemacht oder so und dann hat er in der letzten Woche halt den M-Rap als Topsatz mit nochmal 5 Kilo mehr oder demselben Gewicht oder so und dann danach auch noch ganz normal seine Backoff-Sätze, also
no. Ich weiß noch, wir hatten vor dem M-Rap in der Woche davor ein Double gemacht. Also wir hatten dann Woche 5 oder Woche 6? War das Woche 5 vom Block?
Ja,
Woche 5. Ja, in Woche 3 hatten wir irgendwie 2,15 für ein Triple und davor noch irgendwas für ein Triple. Dann in der Woche drauf 2,25 für ein Double als Topset gemacht und ein bisschen, ich glaube, 200 auf ein paar Reps im Backoff. Wenn überhaupt. Und da wusste ich dann schon, da habe ich dann schon durch den ein oder anderen Gossip mitbekommen, dass ein M-Rap ansteht. Und da wusste ich dann schon, okay, das macht auf jeden Fall nur Sinn, so mit 2,20 das zu machen, weil die 2,25 für 2 waren schon auch trotzdem sehr gut. Und dann haben wir den in der letzten Woche, den M-Rap gemacht und dann hatten wir, glaube ich, noch 3x4 hinterher gebeugt mit 200.
Ich finde so M-Raps auch immer ganz gut, also manchmal auch besser als so ein Top-Single, weil je nachdem, wie man Training plant und wenn man einfach nicht so eine niedrige Rep-Range anfasst, finde ich, ist ein Single dann auch einfach schwierig. Vor allem, wenn der Athlet schon relativ stark ist. Also wenn man irgendwie die ganze Zeit, ich sag mal, bis nur so 80, maximal 85% trainiert hat und dann willst du, dass die Person irgendwie so ein 95% Single hebt oder so, das also klappt dann auch einfach mal nicht so gut. Deswegen übt man die Singles ja auch im Peaking vorm Wettkampf, damit es da halt besser klappt. Und da eignet sich dann meiner Meinung nach auch ein M-Rap ganz gut, weil wenn ich dann sehe, okay, letzten Block hat er in der schwersten Woche irgendwie 215 für ein Triple gebeugt und dann hat er diesen Block jetzt 220 für 4 oder 5 gebeugt, so, dann sehe ich ja, wenn das dann auch eine ähnliche API ist, okay, da hat auf jeden Fall Fortschritt stattgefunden. Und oft ist es dann auch einfach, um den Lichtern selber zu zeigen, hey, guck mal hier, was du mittlerweile kannst, was wir so die letzten Wochen oder Monate auch zusammen erarbeitet haben, das dann auch einfach mal so ein Satz, womit sie sich selbst so ein bisschen belohnen sollen.
Ja, das Thema M-Raps finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil man das ja nicht nur zum Beispiel als so einen Belohnungssatz betrachten müsste. Man könnte es auch ein bisschen anders einstreuen. Aus eigener Erfahrung, was ich immer mal so gemacht habe, ist bei Leuten, die eine große Varianz in Tagesform haben, habe ich da gern so Western Reactive Training System like, gern mal M-Raps vorneweg, also at 8 vorneweg geschoben, um so eine Art Tagesform zu bestimmen. Also ich habe Gewicht vorgegeben und oder nur den M-Rap at 8 vorgegeben, die haben sich dann Gewicht ausgesucht oder Gewichte auch vorgegeben und Rap-Zahl, wo ich dachte, okay, das könnte jetzt ungefähr 7, 8 sein, lass die das einschätzen und so. Dadurch einen Estimated 1RM bestimmen, das jetzt in meinem Programming-Tool immer ziemlich hoch ist. So, das heißt, die Prozente, die ich dann wähle, sind etwas niedriger. Das war dann auch ein bisschen üben. Aber sagen wir mal, du bewegst dich dann irgendwo zwischen 87% und so, lässt dann Doubles und Triples machen. Und so kann man dann zum Beispiel ganz geil sicherstellen, dass die Leute im erträglichen und schaffbaren Rahmen an diesem Tag ihre Reps durcharbeiten. Plus, man hat bei Leuten, die eine relativ konstante Tagesform haben, die Möglichkeit halt auch so eine Art Belohnung vorne wegzuschieben. Die sind noch nicht ermüdet, können dann mal kurz irgendwie ein M-Rap kontrolliert ballern und nicht, okay, wir gehen jetzt all out. Sehen dann da schon mal ein bisschen Progress und das restliche Training orientiert sich an diesem Progress, der an dem Tag gemessen wird.
Also du meintest ja auch, du nimmst das dann eher wahrscheinlich, wenn ihr als Topsets irgendwelche hochrappigeren Sachen habt, beziehungsweise wenn ihr relativ hoch noch in der Rap-Zahl endet, dass ihr dann kein Single macht, sondern ein M-Rap, ne?
Ja, also es kommt natürlich jetzt auch darauf an, was man als hoch definiert.
Naja, alles über 3.
Aber ich sag mal, wenn, ja, also wenn, keine Ahnung, das Schwerste, was wir in diesem Block angefasst haben, irgendwie so ein 5er at 8 oder so ist in der vorletzten Woche von mir aus, dann muss ich jetzt den nicht ein Single at 9 in der letzten Blockwoche beugen lassen, um zu wissen, okay, wie bewegt sich das denn? Weil ich glaube, also das wäre meiner Meinung nach einfach Quatsch.
Hast du dann einen Unterschied? Du meinst jetzt gerade in der Vorwoche ein 5er at 8 oder so? Siehst du dann einen großen Unterschied, ob man dann halt einen M-Rap macht oder ob man einfach sagt, okay, jetzt mach noch einen 5er at 9?
Ich würde sagen, das kommt eigentlich immer gefühlsmäßig. Also früher habe ich auch öfters diese M-Raps gemacht. Ich habe auch schon öfters mal mit so submaximalen M-Raps gearbeitet, dass man einfach jede Woche zum Beispiel ein M-Rap beugt, Woche 1 at 6, Woche 2 at 7, Woche 3 at 8 und so weiter und dann halt jede Woche auch 5 Kilo noch mehr. So, das kommt ja dann im Endeffekt aufs Gleiche raus, wie Wiederholungszahl verringern und Gewicht steigern. Also man muss ja mit M-Raps sind ja nicht immer nur Sätze bis zur absoluten Erschöpfung oder bis die Squatter mich unter der Hantel hochheben müssen gemeint, sondern einfach, wie viele Wiederholungen kannst du bis zur angegebenen API halt absolvieren.
Ich finde, also das hat Jörn schon gesagt, in M-Rap muss ja nicht immer nur alles at 10 sein und so viele Raps, wie es geht. Was wir auch öfter mal haben, ist ja, dass du sagst, hey, mach einfach so 3 bis 6 Raps mit dem und dem Gewicht zu der und der RPI. Das ist ja auch im Endeffekt eine gewisse Art M-Rap zu machen. Und ich finde, voll oft, wenn die Leute, oder wenn du sagst, so, ja, wir machen dann M-Rap, boah, ja, geil, ich mach at 10 und bis ich sterbe. So, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und ich meine, wenn man mal ein bisschen so variablen Raps in einem Block auch programmt, dann ist es ja im Endeffekt trotzdem auch einfach eine Art von M-Rap. So, dann ist es halt as many Raps as possible bis halt von mir aus RPE 7 oder sowas.
Ja, dann ist halt eine Rap-Range, ne?
Ja, in dem Fall muss ich noch sagen, falls ihr M-Raps benutzt, bitte schreibt es mit 2x A. Ja. Der Buchstabe E hat in einem M-Rap nichts zu suchen. Das macht mich sehr sauer, wenn ich das lese. Danke.
Gut, damit haben wir dieses Thema erfolgreich abgeschlossen.
Wer macht das? Wer macht sich dessen Verbrechen schuldig?
Ich habe da auch einige Trainers, die okay. M-Raps. Uiuiui. Aber Kunal, du machst ja dann irgendwie 10, 20 Kilo Sprünge. Kommst du darauf klar? Ich habe immer das Gefühl, dass man sich auch irgendwie viel über die Wochen an Gewicht gewöhnen muss oder an eine bestimmte Intensität.
Ja, jein.
Und dass ich manchmal so überrumpelt werde, weißt du?
Ja, ich glaube, das ist ja jetzt trotzdem so, dass wir auch sehr realistische Sprünge machen. Und das ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, du machst jetzt erst einen Sechser mit jetzt im Heben zum Beispiel 2,40, danach in der Woche drauf ein Fünfer mit 2,50 und danach machst du Double mit 2,90. So, das, da würde ich natürlich auch sagen, ja, okay, hey. Aber so wie wir es bisher hatten, waren es schon immer realistische Sprünge. Und ich weiß noch, so in dem einen Block haben wir 2,75 für 2 gehoben. Und die Woche drauf war es noch 2,90, glaube ich, für 2. Also, das ist jetzt auch nicht so ein riesiger Sprung. Also, das ist auch voll okay. Ich muss sagen, ich habe jetzt in dem Block gemerkt, weil es jetzt auch so der Block nach dem Wettkampf war, ich war krank, dass wir natürlich gerade in der Beuge relativ leicht eingestiegen sind, da auch gar nicht so krass viel wöchentlich draufgepackt haben und dann aber in der letzten Woche dann doch noch mal mehr, also immerhin einen 12,5 Kilo Sprung auf den Topsatz von der Woche davor gemacht haben. Da muss ich sagen, das ist aber auch einfach der Beuge geschuldet. Da habe ich schon gemerkt, dass ich so ein bisschen detrained war, was der Umgang mit schweren Gewichten auf dem Rücken ist. So einfach mit dieser Top-End-Execution, das hat mir einfach so ein bisschen gefehlt. Aber das ist ja auch nur so eine Sache, die ist jetzt ja nicht, ich sag mal, unmöglich wiederzubekommen. So, das heißt halt einfach, dass wir diese Progressionskurve, wenn du es dir so vorstellst, dass sie so nach oben geht, halt so ein bisschen anpassen müssen, dass es in den letzten Wochen nicht so einen plötzlichen Spike gibt und ich mich so komplett erschlagen fühle, weil ich meine, das machst du ja in dem Peaking auch nicht. Du sagst ja auch nicht, du fängst an mit 2,20, dann machst du 2,45 und dein Monorail ist aber 2,50 so. Dann wären die 2,45, die würden sich auch nicht geil anfühlen.
Du gehst ja dann auch irgendwann auf 300 Kilo und da sind natürlich die Sprünge deutlich höher, als wenn du irgendwie bei 200 Kilo endest in einer Beuge oder am Bankdrücken.
Ja, das sowieso. Und vor allem habe ich auch das Gefühl, im Heben kann ich die Sprünge auch gut tolerieren. Also auch wir haben in der ersten Woche von den High Reps 200 für einen Siebener, glaube ich, gemacht. Das war der erste Ramp-Up-Satz und dann das Beste, was wir gemacht haben, war 2,40 für 7. Jetzt am Ende von dem Block. Also es sind auch 30 Kilo, 40 Kilo, ups. Das ist natürlich schon gerade auf High Reps auch nicht, ich sag mal, wenig. Das stimmt schon. Aber ja, ich das ist halt auch eher meinem Heben geschuldet. Also meiner Technik, wie ich hebe, was ich tolerieren kann. Das ist natürlich ganz anders jetzt als zum Beispiel beim Beugen.
Ich finde es aber eigentlich einen interessanten Ansatz. Also ich sehe das ja auch hier bei Joe Stanek, der macht das ja auch mit unter sehr hohen Sprüngen oder dass er halt lächerlich leicht startet. Und dann auch, ja, also einfach diese, keine Angst hat, zu leicht vorher zu trainieren und dann hohe Sprünge zu machen. Ist ja dann quasi das Gleiche, bloß dass ihr dann sagt, ja okay, wenn wir schon so leichtes Gewicht bewegen, dann machen wir auch ein paar mehr Reps gleich damit. Also so kann man das ja irgendwie auch sehen, fällt mir gerade auf. Und ich habe auch das Problem, dass ich, wenn ich fatigued bin, dann muss ich wirklich meine Intensität krass droppen erstmal, um wieder klarzukommen, also in so einer Intro-Week. Und überlege gerade eigentlich, dass ein cooler Ansatz ist, dass man sagt, na gut, wenn man dann schon so krass wenig Intensität nehmen muss und dann quasi die Intensität nur deloaden muss, dass man auch vielleicht da in dem Zuge dann noch ein bisschen mehr Volumen machen kann.
Also das ist halt, gerade wenn du sagst, so mehr Reps zu machen, ich finde, erstmal war immer die Lunge das Problem, bevor die Technik oder was anderes das Problem war. Vor allem, wann beugst du schon mal so einen Siebener? Also, ich weiß nicht, ich hab's davor sehr selten gemacht, es tut mir leid. Deswegen war das erstmal so, boah, Julian, Junge, was willst du jetzt mit Siebenern? Kommt er da um die Ecke gekrochen? Und dann freue ich mich schon auf nächste Woche, dass da Sechser stehen. Und Julian so, okay, wir machen jetzt Achter statt Siebener. Nein!
Also als Motivation, dass du dich dann freust.
Ja, ganz bestimmt. Nee, und ich finde auch, also bei allen fängt ja eigentlich die RPE-Skala so bei 6 an. Es ist auch nicht schlimm, mal unter at 6 zu gehen. So, weißt du, von wenn du die Intensität anschaust, so niemand stirbt davon, wenn er mal eine RPE 3 oder 4 machen muss. Natürlich ist es schwierig zu raten. es geht ja auch nicht drum, dass du sagst, das war jetzt genau eine Ad3, sondern da geht's ja einfach mehr ein bisschen um den Stimulus und am Anfang von einem Block ist es ja auch völlig okay, wenn du ein bisschen Start Low, End High machst.
Ich habe mir da auch von Perkins jetzt zum Beispiel die Progression angeguckt und er nimmt damit unter Gewicht, das ist halt 60% auf 4 Wiederholungen oder sowas. Und das ist ja dann API auch 9 oder sowas. Und das hat mir auch zumindest so den Mut gegeben, zu sagen, hey, ich hatte vorher immer so ein bisschen Angst vor leeren Wochen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt zu leicht mache, dann ist ja die Woche fast wie so ein nur ein Deload oder ich will jetzt nicht 2, 3 Deloads nacheinander machen. Setze ich denn noch genug Gewicht, ich will halt wenig genug nehmen, dass er dann Momentum kreieren kann, aber ich wollte immer nicht zu wenig nehmen, dass halt die Wochen so leere Wochen sind, wo man zu wenig trainiert und gar keinen Reiz setzt. Aber als ich das so ein bisschen gesehen habe und beobachtet habe, dass es vor allen Dingen bei den sehr starken, oder hier Rondell Hunt macht es ja ähnlich mit den sehr leichten Backoffs, dass es mitunter kein Problem ist oder dass der Effekt dadurch, dass man Momentum hat, viel stärker ist, als dass man die Woche dann vielleicht mal ein bisschen weniger reizt ist als in den letzten Wochen.
Aber also ja, da du jetzt diese leeren Wochen ansprichst, ich schaue dann einfach auch oft, okay, was haben wir vielleicht im letzten Block in Woche 1 gemacht und können wir das dann vielleicht diese Woche als Deload benutzen? Was dann ja quasi auch wieder so ein Zeichen dafür ist, okay, wenn im letzten Block noch Woche 1 Arbeit war, was tendenziell ja ein bisschen schwerer ist als ein Deload, kann ich das dann vielleicht diesen Block schon als Deload benutzen und habe dann quasi auch, meine Deload-Gewichte sind einfach 5 Kilo höher als im letzten Block und da dann auch wieder Progress gemacht quasi. Also je mehr wir hier drüber sprechen, desto mehr merke ich, dass ich einfach sehr viel auch von Block zu Block immer gucke, okay, wie kann ich was einfach besser machen als im letzten Block.
Ja, klar, das macht ja Sinn.
Und einfach von Block zu Block so meine Average Rep Work von Block zu Block einfach steigern.
Würdest du sagen, du hast relativ viel von Max übernommen im Trainingsstil? Du meinst ja auch gerade, du hast hier überall so mal das Beste rausgepickt. Was würdest du da sagen, würde dich am meisten unterscheiden? Oder siehst du bei anderen Trainees was, wo du sagst, hey, das mache ich komplett anders? Entschuldigung, bei anderen Coaches.
Also ich glaube schon, dass ich schon sehr, sehr großen Einfluss von ihm habe. Früher wahrscheinlich noch größer, als ich angefangen habe mit Coaching, wahrscheinlich fast zu 100%. Da habe ich einfach versucht, das zu imitieren. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Boah, mir fällt super schwer, das so prozentual zu raten, weil...
Na, vielleicht hast du eher genaue Sachen, die du vielleicht jetzt nicht mehr so machst, die du oder anders machen würdest als Max.
Ja, also wir waren ja gerade beim Thema MRAP und Max hatte damals so ein Konzept, was auch eine Zeit lang viele Trainees von ihm gemacht haben, zumindest mit denen ich so rumgehangen habe, dass man auch viele submaximale M-Raps in der Woche hatte, vor allem im Bankdrücken. Einfach, wie Kona schon gesagt hat, was ich manchmal auch schreibe, so 3 bis 6 Wiederholungen mit 120 Kilo RP7 oder so. Da war dann einfach, dass ich, keine Ahnung, 3 M-Raps mit 100 Kilo RP8 auf der Bank hatte oder sowas. Mhm. Und da habe ich für meinen Teil gemerkt, dass mir das einfach nur unnötig viel Ermüdung bringt und keinen Progress. Also gefühlt, ne, kann man jetzt auch sich immer drüber streiten, ob es wirklich so ist, aber so hat es sich zumindest angefühlt. Und das ist dann zum Beispiel eine Sache, die ich nicht übernommen habe. Ja, ansonsten, ich habe ja auch das Privileg, hier noch so einige gute Coaches um mich herum zu haben und eine Freundin, die übrigens Welt- und Europameisterin und mehrfache deutsche Meisterin ist, aber...
Sorry, das habe ich mal ausgespart vorhin.
Da schaue ich natürlich auch immer mal wieder in die Pläne rein und so. Und natürlich ist ihr Training auch jetzt nicht einfach nur jede Woche 1 Kilo mehr und es klappt seit 5 Jahren, sondern da sind auch immer mal wieder Schwierigkeiten und irgendwelche Plateaus, die man überwinden muss. Und da versuche ich mir halt auch einfach viel abzuschauen und natürlich auch dann mal mit Kona mir hier und da Trainingsvideos hin und her geschickt und mal gefragt, jo, was würdest du denn bei der Person machen? Ich habe keine Ahnung, was ich dem noch im Deadlift geben soll und so, weil die Technik geht einfach nicht voran. Also ja, ich finde es schwierig zu raten, aber ich versuche einfach meine Augen offen zu halten, vor allem bei Coaches, von denen ich was halte und wo ich denke, dass die gute Arbeit machen und mir da so das, was die gut machen, was ich gut finde, was sie machen, versuche ich dann auch mal so ein bisschen in meinen Stil zu integrieren und probiere das einfach mal aus, ob das auch bei meinen Leuten klappt. Und wenn ja, dann ja. Und wenn ich merke, okay, ich habe es jetzt bei 2, 3, 4 Leuten probiert und es klappt nicht so wirklich, vielleicht bei der 5., 6., 7. Person hätte es funktioniert, aber dann mache ich es wahrscheinlich auch eher nicht.
Falk, hast du noch eine schöne Frage? Sonst hätte ich ja noch ein paar, die mich interessieren würden. Und ansonsten hat Kuno noch 10 Spitfire-Runden, die dürfen wir nicht vergessen, ne?
Oh, stimmt, wir haben noch ein paar Quickfire-Fragen am Start. Noch
Quickfire, ja. Ich hätte eine etwas...
Gut, das war's nämlich dann auch gut. Mit Falk an der Stelle.
Knüllerfrage.
Falk hat auf jeden Fall bestimmt noch die ein oder andere stabile Frage.
Ich kann mal kurz überbrücken. Eine Sache, die mich neulich eingeführt hat bei Bankdrücken, wollte ich mal sehen, was ihr davon haltet. Ich hatte mal Microplates komplett unterschätzt und dachte so, das ist halt übelster. Ich fand das immer, was soll das hier? Mit 1 Kilo mehr bescheißt du dich doch nur. Und mittlerweile bin ich der absolute Fan geworden, genau deswegen, weil psychologisch ist einfach wichtig, dass die Leute beschäftigt werden und dass die am Ball bleiben und eben halt das mal aushalten, dass es lange dauert, 2,5 Kilo stärker in der Bank zu werden, vielleicht nur. Und da habe ich gemerkt, die Top-Sätze mitunter mit Microplates oder sowas steigern und auch die Rap-Sets, dass man da einfach auch langsam Progression machen kann. Das hat mega geil funktioniert. Macht ihr auch sowas mit Microplates viel?
Voll. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei fast allen von meinen weiblichen Trainees, weil logischerweise deren One-Rep-Max geringer ist als bei den ganzen Jungs, teilweise auch bei manchen männlichen Trainees, weil einfach so eine 2,5-Kilo-Steigerung, wenn dein One-Rep-Max halt irgendwie bei, keine Ahnung, 60, 70, 80 liegt, das ist dann auch einfach schon sackschwer. Und dann mache ich halt lieber so einen kleinen Zwischensprung. Und manchmal auch einfach, wenn ich mich nicht entscheiden kann, okay, will ich jetzt, keine Ahnung, 2,5 Kilo steigern, aber eigentlich finde ich das zu wenig, aber ich will auch nicht einfach nur eine Rep mehr machen, ich will aber auch nicht die Trainingswoche wiederholen, dann kann man einfach so 1 Kilo mehr machen oder 1,5 oder so, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und ich habe auch, also ich bin sehr Fan von Microplates, auch bei meinen Leuten im Gym, in den Kursen, denen predige ich immer, dass die 0,25 Kiloscheiben die wichtigsten im ganzen Gym sind. Also ich bin Fan, bekennender Fan.
Ich muss sagen, ich finde Microplates, ich habe sie also selber, benutze sie jetzt nie so, es wird natürlich immer eine schwarze Scheibe draufgeschoben, ne? Sind wir mal ehrlich. Nee, ich muss aber auch sagen, ich finde, ich habe einen, den Jan, und der, ich sag mal, bencht sehr, also technisch sehr effizient, finde ich richtig cool, dass es.
Drückt er 200.
So effizient aussieht? Nein, tut er nicht, Falk.
Drückt er 100.
Dann würde ich die Effizienz in Frage stellen.
Ja.
Leider Spaß.
Ey, Falk, du musst doch erstmal 200 hier auf den Wettkampf bringen, mein Freund.
Ja, ja. Weiß gar nicht, was Falk hier sind.
Ich hab von mir nie behauptet, dass ich technisch effizient bin.
Okay. Naja, auf jeden Fall, Der benutzt auch öfter die Microplates und da finde ich es auch immer sehr angemessen, weil bei ihm ist es oftmals so ein bisschen so eine Entweder-Oder-Rap. Also da sieht auch eine, ich sag mal, RPE 8, 9 sieht relativ schnell aus, aber dann gibt's so einen Punkt, wo halt einfach nicht mehr so viel geht. Und da sind natürlich die Microplates so perfekt, weil du kannst dich dann wenigstens so minimal immer rannähern. Und musst nicht so diesen Gamble in Kauf nehmen, wenn du jetzt 2,5 Kilo mehr lädst, dass dann auf einmal die Rap failst. Und das finde ich da nämlich auch sehr cool. Also ich meine, das ist jetzt hier keine Neuerung, aber das mal aus dem Coaching-Alltag.
Falk, bevor du antwortest, ich füge noch was hinzu, ja, zu der Frage an dich. Und zwar, ob du das auch so machst, dass du mitunter, wenn du dann schon einsteigst bei sehr effizienten Bencherinnen, ich hab gehört, da kennst du dich aus, das mache ich jetzt auch so, dass ich die schon extrem hoch starten lasse im Block, dass die überhaupt keinen krassen Deload oder Intensity Drop brauchen und dann lasse ich die schon at 3,5 oder at 3 starten, schon 3 Reps in Reserve, also RPE 7, steigere dann manchmal 0,5er Schritte oder obwohl ganze RPEs und dann fangen die halt schon extrem hoch an und damit die sich überhaupt steigern können, weil die schon so an der Grenze sind, passt es da auch mega gut mit Microplates.
Ja, total. Also ich finde, ich auch bekennender Fan von Microplates. Vor allem, weil ich mit Percentage Weight Drops innerhalb der Backdowns meistens arbeite und man da dann früher oder später sowieso irgendwie auf Microplates zurückgreifen muss, weil es rechnerisch einfach nicht anders geht. Aber was ich nochmal ganz kurz zu Julians Punkt sagen wollte, ich finde dieses Bekenntnis zu sagen, okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich jetzt machen will. Also ich will nicht wiederholen, aber ich will jetzt auch nicht 2,5 hoch. Was mache ich jetzt? Und man nimmt sich einfach mal irgendeine Zahl dazwischen, die man vielleicht, also so klein man das halt beladen kann, und pickt die und sagt, okay, wir hatten das eh noch nie. Let's try it. Und wir gucken einfach mal, was rauskommt. Und on top dazu finde ich, keine Ahnung, irgendwie gehen meine Punkte immer so in die psychologische Richtung, aber ist dann heute so. Ich finde es richtig geil, dass wenn man irgendwie Singles beugt zum Beispiel oder hebt und sich und die schon sehr hochintensiv sind und man sich so ob der technischen Effizienz und Konsistenz des Athleten nicht so ganz bewusst ist und die Möglichkeit im Raum steht, dass die Person diesen Lift jetzt failen könnte, nimmt man der Person insofern den psychologischen Druck, dass sie Gewicht failt, was sie im Wettkampf niemals bewegen wird. Was aber trotzdem sehr nah an Wettkampfgewichten dran ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal 183 drücke und die faile, spielt das wahrscheinlich in meinem Kopf nicht so eine Rolle, wenn dann irgendwann mal 182,5 aufgeladen werden. So, dann denke ich nicht drüber nach, was ich mit 183 gemacht habe oder möglicherweise mit 181 oder so. Finde ich, ist ein ziemlich geiler Punkt. Ich würde noch ganz kurz die Frage von Maxi beantworten mit der Bench-Intensität. Ja, es ist schon des Häufigeren vorgekommen, dass Athletinnen von mir halt schon einen ziemlich knackigen Blockeinstieg gekriegt haben, der dann über die Blocklänge hinweg relativ consistent geblieben ist und nur in relativ kleinen Sprüngen nach oben gegangen ist, wenn überhaupt. Und vielleicht nur die Anpassung an das Gewicht oder die Intensität, die vorgegeben war, ein bisschen besser geworden ist und sich numerisch gar nicht so sehr viel getan hat, hat auch ganz gut funktioniert. Ja.
Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt so einen riesen Fass aufmachen, dann können wir es gerne auch skippen, aber da du es gerade angesprochen hast, plant ihr Training so, dass Lifterinnen das eventuell failen können? Weil, also ich plane mein Training eigentlich zu, was heißt eigentlich, ich würde sagen, ich schreibe einer Person nie irgendwas in den Plan, wo ich Zweifel dran hätte, dass sie das schaffen könnte. Also klar, dann ist es vielleicht eine AP 10, aber ich bin immer felsenfest davon überzeugt, dass die Person, sollte jetzt kein übelstes technisches Missgeschick passieren, dass die Person den gegebenen Satz auf jeden Fall schafft.
Da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich plane es wirklich immer so, dass das, was da steht und das, was da gemacht wird, gerade, sag ich mal, wenn es an einem Ende von einem Block geht, habe ich dann eigentlich immer entweder Ranges oder Caps auf jeden Fall vorgegeben, dass da nicht, ups, die Ad 9 war doch eine Ad 11 und ich habe es nicht geschafft, passiert. Und ich glaube, das ist auch der langfristig sustainable Weg. Boah, ich liebe Denglisch. Es ist so perfekt, geil. Ja, es mega. Macht so viel Spaß.
Kommt doch.
Es ist wirklich, oder? Wirklich. Wer will was? Wer will es mir wegnehmen?
Also, ich muss sagen, ich programmiere das Höchste, was ich meistens als Topset am Ende von einem Block habe, ist so 8-9. Außer bei der Bank, da ist auch mal 9-10. Ich mache das gerne mit so einer Spanne, weil dann ist immer noch eher die Möglichkeit da, dass es nicht zu viel wird. Aber ich frage mich immer so, okay, enden wir jetzt mit einer 8 oder vielleicht einer 8,5 oder enden wir jetzt mit einer 9,5? Das sind dann vielleicht irgendwie 10 Kilo Unterschied. Ich finde, das macht manchmal nicht so einen Riesenunterschied. Ich sehe auch an der 8,5, was dann auf der Plattform möglich ist. Ich weiß nicht, ob man dann so viel krasser daran angepasst ist. Für mich reicht es immer so ein, ich sag jetzt mal, Zweitversuch, einen schweren, vielleicht schwereren Zweitversuch und zu beugen und einen schweren Drittversuch zu heben. Da fühle ich mich schon confident, die dann so auf die Plattform zu schicken. Und ich frage mich immer, wie doll werden die Backoffs danach leiden und wie krasser muss denn ein Deload sein, weil ich dann das noch mehr pushen muss. Also ich programmiere jetzt nichts irgendwie Beuge at 10 oder sowas oder at 9,5.
Ja. Also im Großen und Ganzen schließe ich mich der ganzen Sache halt wirklich komplett an. Also mein Ziel in der Planung ist, die Lifts immer so zu gestalten, dass die auf jeden Fall machbar sind. Ja, also das finde ich, also da sind wir uns zum Glück alle einig, das sollte der Weg sein. Was ich aber versuche immer mit einzukalkulieren ist, also ich habe jetzt das Glück für mich, ich weiß nicht genau, wie es bei euch ist, aber ich für meinen Teil habe halt viele meiner AthletInnen direkt bei mir im Gym und um mich rum. Das heißt, wir haben halt auch persönlichen Kontakt und ich sehe das Training auch Echtzeit live ab und zu mitlaufen und wir kommen dann während des Trainings auch in Austauschen und es gibt halt Leute, die machen sich sehr viel Druck, also die haben eine sehr hohe Erwartungshaltung an sich selbst, auch wenn das gar nicht so die Leute um sie rum sind, sondern die stehen einfach im Gym, denken, okay, ich muss jetzt X machen, sonst bin ich und alle anderen um mich rum sind um mich sind von mir enttäuscht und das will ich nicht. Und dann ist also neben des Stressors Training und Alltagsleben ergibt sich halt das noch. Und das kann für meine Erfahrung kann das ziemlich krasse negative Auswirkungen auf die Performance haben. Und wenn man dann an den Lift rangeht, wo man vielleicht so eine leichte Unsicherheit hat, sagen wir mal, wir nehmen jetzt eine Person, die hat ein One-Rep-Max in der Beuge von 195 Kilo oder so. Jetzt mal einfach hinfingiert. Und hat sie auch schon mal gebeugt, so vor einiger Zeit. Und jetzt mit ein bisschen Training wäre absehbar, dass das One-Rep-Max ein bisschen höher ist, sagen wir mal bei 200, 205. Also so die Trainingsgewichte lassen das so grob schließen, dass wir uns in dieser Range bewegen könnten. Und dann bewegen wir uns langsam in die Richtung und sagen, okay, wir fassen jetzt mal wieder nach langer Zeit 195 an. Und da würde ich dann sagen, okay, je nachdem, wie die Person gestrickt ist, ich würde keine 195 machen, sondern 195,5, wenn ich die Möglichkeit habe. Einfach um zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt nicht mehr diesem psychischen Druck aus von damals, weil es mal dein One-Rep-Max-Versuch war, sondern überspringen das einfach so ein bisschen und sagen, okay, wir machen jetzt keine 195, wir machen 195,5, das ist was ganz anderes und du kannst dich darauf konzentrieren wie auf einen Arbeitssatz, du denkst an alles das, was du machen sollst, was wir besprochen haben, was wir trainiert haben und machst jetzt keine Gedanken darüber, dass es 195 sind, die mal dein One-Rep-Max-Versuch waren, die für dich richtig Arbeit waren. Denn es passiert oft genug, dass dann Leute einfach unter diesem Druck mehr oder weniger zusammenbrechen und dann eine Rap failen, weil sie sich komisch anfühlt und die dann Angst vor Verletzungen haben und was weiß ich nicht alles.
Aber das wird dann weniger, wenn du mehr nimmst?
Ja. Kein Scheiß. Kein Witz. Ja. Ich meine, 500 Gramm. So, in dieser Range ist es, sind ja nicht mehr 0,5.
Ja, aber warum wird es dann weniger, wenn die mehr machen müssen? Und dann vor 190, also die haben vor 190 oder 195 Angst und jetzt machst du
das hat einen Kilo symbolischen mehr. Charakter.
Ich kann mir vorstellen, dass es einfach, ja genau, dass einfach das Ding ist, okay, jetzt, das ist ja dann kein PR-Match, sondern das ist ein neuer PR und dann strenge ich mich einfach noch mehr an oder so.
Ja. Na gut, wenn man Bock hat auf einen neuen PR, aber dann wüsste ich nicht, ob man so Angst hat. Vielleicht wenn es dann nur, wenn es dann einfach aussehen muss oder sowas, die 195. Dass das dann ein Stress.
Ja, ne, das vielleicht nicht, aber du hast halt einfach so eine symbolische Wirkmacht. So, für die Leute hat das halt eine Konnotation. Die 195, das ist ein Ding einfach für sich. So, das ist schon empirisch und emotional belastet und so und dann du weißt, wie sich's mal angefühlt hat.
Ich weiß auch nicht, warum du jetzt auf 195 kommst. Lass halt lieber 200 nehmen, weil man so eine Grenze hat, wo man immer Angst hat. Und dann kenne ich den, okay, lass es halt so machen, dass wir den irgendwann als Double schon machen können. Und als Double mitnehmen. Oder dass wir halt schon so gut sind, dass wir 205 easy mitnehmen und das überspringen. Das würde ja Sinn machen, wenn du dann schon so stark bist. Aber wenn man dann noch Angst hat, 200 zu beugen und dann mehr zu nehmen, das verstehe ich noch nicht. Aber vielleicht fehlt mir da auch ein Draht.
Ich kann mir eher vorstellen, dann vielleicht auch 199,5 zu nehmen. Wobei das, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr individuell ist. Und ja, wenn jemand so verkopft ist, dann ist es wahrscheinlich auch individuell, ob die Person lieber 199,5 oder 200,5
ja, oder 201 oder so.
Lieber direkt das überspringen oder so.
Ja, genau. Also manchmal ergibt sich, glaube ich, diese Situation, in der man sagt, okay, wir sind jetzt schon in der Lage, vielleicht 205 oder von mir aus auch 210 für einen Single zu bewegen, aber es wäre jetzt rein rechnerisch, wenn ich jetzt einen Double oder einen Triple planen wollte, würde ich dann eher zu 201 tendieren als zu 200. Weil wir bewegen uns dann in einer 200er Range. Das heißt, dieser Punkt ist erreicht. Diese magischen 200, die haben wir schon mal irgendwie dann geladen. Aber es sind halt nicht 200, bei denen ich mir dann einscheiße, weil ich denke, okay, wenn ich jetzt, und diese Gedanken kommen, also regelmäßig, wenn ich jetzt 200 faile, dann habe ich hier komplett versagt. Und dann baut sich ein wahnsinniger Druck auf, den man dann in der Situation, dem man dann nicht so richtig gewachsen ist. Und dann mit 201, das nimmt halt einfach diese Kraft von den 200 weg. Das bewirkt echt manchmal Wunder, kein Scheiß.
Einfach das System getribbelt, dass du den Leuten einfach mehr gibst, dann sind sie confidenter.
Ja, ja.
Krass. Also ich glaube, hier stecken wir auf jeden Fall wirklich ganz, ganz, ganz tief in der Sportpsychologie drinne. Und vielleicht können wir uns da einfach dann irgendwann nochmal den ein oder anderen Powerlifting-Sportpsychologen, den man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht kennt, einpacken und genau darüber auch mal mit dem reden. Ja,
komplett.
Weil vielleicht hat der da auch einfach ein bisschen, ich sag mal, mehr Expertise. Ich habe das noch nie gemacht. Ich hab jetzt damit keine Berührungspunkte, weil mir das jetzt einfach selber noch nie, weder persönlich noch im Coaching, vorgekommen ist. Deswegen glaube ich, ist das mal auch ein ganz interessantes Thema, was wir mit einem Experten reden können.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
So, jetzt aber. Schnallt euch an.
Jetzt kommen Quickfire-Fragen.
Jetzt wird durchgeladen.
Die Quickfire-Fragen aus den Fragerunden. Bräuchte noch so einen coolen Sound für die Quickfire-Fragen, wenn die kommen. Boah, ja, so ein
Gun-Sound.
Ja, so ein boah, Cowboy-Gun-Sound. Der kommt brutal. Ich nehme jetzt mal.
Das kann ich nachlesen. Ja, genau.
Mega.
Genau.
Klingt der. Super gefährlich.
Ich nehme jetzt mal nicht alle Fragen, sondern ich nehme jetzt einfach mal die Fragen, die ich auch ganz interessant finde. Das ist eigentlich ganz cool. Was sind noch deine persönlichen Ziele im Powerlifting? Ich denke mal, vielleicht als Athlet und als Coach mal so getrennt voneinander zu sehen.
Vielleicht fange ich mal mit der Coach-Seite an. Also bisher ist das Coaching eigentlich immer relativ, oder das heißt, ja, ich muss weg von diesen eigentlich und so kommen. Bisher ist das Coaching sehr organisch gewachsen. Ich habe noch nie Werbung dafür gemacht und es hat sich immer durch Mund-zu-Mund-Propaganda vergrößert und so weiter. Und jemand hat gesagt, hey, du bist stark, von wem bist du ein Coach? Ja, guck mal da, bla bla bla. Und das finde ich eigentlich ganz cool und würde ich auch gerne so beibehalten. Und ich glaube auch, dass das bisher ein sehr gutes Tempo war, in dem ich gut mitwachsen konnte, weil natürlich je mehr Trainees man hat, desto mehr Arbeit man da auch reinstecken muss. Natürlich wäre es cool, natürlich soll auch das Leistungsniveau deutlich ansteigen. Also sage ich mal so die Average Dots, die man im Coaching-Team hat, natürlich deutlich ansteigen. Wir haben letztes Jahr habe ich schon, muss ich gerade überlegen, 2 deutsche Meistertitel bei den Jugend geholt. Kann man sich jetzt jeder selber entscheiden, wie wichtig einem das ist, aber ich fand das schon ziemlich cool. Wenn man das vielleicht in den nächsten Jahren bei den Junioren mal wiederholen könnte oder auf jeden Fall da ein gutes Team stellen könnte. Und dieses Jahr waren leider keine Leute da, aber nächstes Jahr für die aktiven DM auch ein paar Leute fit machen. Das wäre auch auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache und da dann natürlich auch bestmöglich im Primetime Flight anzutreten.
Und natürlich für Bühne 2030 vorbereiten, den einen oder anderen Athleten. Und
natürlich für Bühne 2030 vorbereiten, den einen oder anderen Athleten. Wobei wir da jetzt auch direkt schon wieder in die Athletenziele mit reinspielen. Also, ich habe letztens für mich festgestellt, ich mache irgendwie nur in ungeraden Jahren eine DM mit. Keine Ahnung, hat sich irgendwie immer so ergeben. 2019 habe ich meine erste gemacht, 2020 ist ausgefallen, 21 habe ich wieder mitgemacht, 22 war dann mein Triathlonjahr und letztes Jahr habe ich wieder mitgemacht. Also würde es nach diesjähriger Pause nächstes Jahr wieder Zeit, auf die DM zu fahren. glaube, Ende dieser oder nächster Woche sollen auch die neuen DM-Normen rauskommen, aber Ziel ist auf jeden Fall dann auch da, in der 93er im Primetime-Flight anzutreten.
Was wir ein bisschen übersprungen haben, war dein Ist-Status als Athlet. Wir haben uns ja viel über dein Coaching unterhalten. Was war denn so dein letzter Wettkampf?
Mein Ist-Status. Also ich habe letztes Jahr 3 Wettkämpfe gemacht. Ich habe die DM in der 83er gemacht, habe da 6,60 getotalt, was ein bisschen wack war, fand ich. keine Ahnung, war auch nicht so mein Wettkampf. Es war auch, ich habe gleichzeitig, also letztes Jahr Primetime 83, 93, 105. Ich hatte gleichzeitig 2 Athleten in der 93er und bin selber in der 83er angetreten. Das heißt, ich habe nach meinem Flight die auf der Plattform betreut, was rückblickend betrachtet ein Fehler war, weil ich mich weder richtig auf mich noch auf die konzentrieren konnte. Also das werde ich auf jeden Fall nicht wieder machen. Hab danach die Bundesliga gemacht, 5 Wochen später oder so, und 6,77,5 at 85 irgendwas getotalt. Auch dotsmäßig und totalmäßig mein bester Wettkampf, und hab dann letztes Jahr noch die LM gemacht und hab da irgendwas getotalt, über das man nicht reden braucht. Auch irgendwie so ist.
6,65 hast du gemacht, wollte ich nur ganz kurz anmerken.
Und dein Gewicht war 85,58 bei deinem.
Ja, bei der Bundesliga.
Aber 450 Dots muss man mal in den Raum werfen, und das ist schon.
Ja, leider nur 449,4 irgendwas. Also wenn, dann muss man abrufen.
0,73.
0,7? Ah, okay, dann kann man natürlich aufrufen.
Ich habe Good News für dich.
Ja, krass. Dieses Jahr werde ich jetzt auf jeden Fall im Sommer den Frankfurt Cup machen. Da schon mal so ein gemütliches 700er total auf die Plattform bringen, wäre ganz cool.
Auf Lock wird das gemacht.
Vielleicht Ende des Jahres noch den NRW Team Cup, weil ich auch ein Riesenfan von Teamwettkämpfen bin. At BVDK verantwortlich. Ich bin immer noch für eine Raw Bundesliga, weil Teamwettkämpfe einfach super geil sind. Oder vielleicht Anfang nächsten Jahres dann nochmal irgend so einen kleineren Cup, um vielleicht mein Quali-Total für die DM nochmal ein bisschen zu pushen. Und auch einfach, weil ich gerne noch einen Wettkampf machen würde, weil ich seit letztes Jahr Oktober viel Rehab gemacht habe. Und dann einfach auch mehr als nur einen Wettkampf dieses Jahr machen würde.
Okay, okay. So viel zu Frage 1.
Von 99.
Rest, jetzt kommen noch 10.
Ich versuche mich ein bisschen quicker zu halten.
Der Rest hier jetzt hier wirklich mal Quickfire-Fragen, ohne Schnitzel ans Ohr zu labern.
Ja.
Also, was haben wir hier? Boah, das ist auch gut. Wie sieht Julians Alltag aus?
Ja, stimmt, das geht bestimmt richtig schnell.
Wie jetzt sieht der denn aus, Julian? Was machst du denn früh ab um 9?
Mein Alltag ist eigentlich relativ mönchhaft, wie der ein oder andere behaupten würde. Also keine Ahnung, ich stehe so gegen 8:30 auf, dann gibt's natürlich direkt Frühstück. Dann mache ich eigentlich jeden Morgen direkt Coachings. Gehe dann so gegen 14 Uhr ins Gym. Davor gibt's natürlich noch ein zweites Pre-Workout-Meal. Dann muss ich meistens auch nach dem Training immer abends im Gym arbeiten, je nach Tag, so bis, ja, von, keine Ahnung, 18 bis 21 Uhr oder so. Und dann nach Hause, noch was essen, auf die Couch, eine Stunde Fernsehen gucken und dann ins Bett. So sieht eigentlich ein regulärer Tag aus. Also eigentlich.
Der Tag eines Mönchs.
Ja, Arbeit, Training, Arbeit, Schlafen.
Wann bist du dann im Discord?
Ja, zwischendurch, vormittags. Wir haben hier so einen digitalen Coworking Space im Discord eingerichtet. Und natürlich an dem einen oder anderen Rest Day kann man auch mal eine Runde gamen.
Okay, weiter geht's mit deine Top 3 Lieblingsessen.
Meine Top 3 Lieblingsessen, also.
Ich habe extra Top 3 draus gemacht.
Es gibt so ein legendäres Video, in dem ich sage, Porridge ist Pre-Workout. Das ist auf jeden Fall auch richtig so. Porridge ist auf jeden Fall top. Ansonsten gibt's bei uns hier um die Ecke so ein geiles Restaurant. Da waren wir auch mit Falk und Isa, als die bei uns waren, das Noah. Da gibt's so geile Kartoffeln, gefüllt mit allem möglichen nicen Scheiß.
Boah,
die sind ziemlich geil. Und ansonsten mag ich auch sehr, sehr gerne gutes Sushi.
Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir machen noch hier 3. Und zwar lieber 300 Kilo Gym-PR oder ein 290 Kilo Wettkampf-PR.
290 Kilo Wettkampf, weil Gympia habe ich ja quasi schon, aber die zähle ich nicht.
Okay, okay. Ja, ist glaube ich ziemlich valide. Boah, das ist auch eine coole Frage. Nehme dich Trainees emotional mit?
Auf jeden Fall.
Da jetzt Nein zu antworten, natürlich Quatsch.
Das ist auch so eine Rapid-Fire-Question einfach.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon Sachen, vor allem auch an Wettkämpfen, wenn ich selber denke, ich habe Fehler gemacht oder obviously Fehler gemacht habe, so wie zum Beispiel bei Laura's Bank, hätten wir einfach nur 2,5 Kilo steigern müssen und das ist jetzt über eine Woche her, 10 Tage und es verfolgt mich immer noch. Ich fuck mich da immer noch manchmal drüber ab. Und so ist es auch, wenn Leute irgendwie länger mal keinen Progress machen oder ich einfach selber eine falsche Entscheidung im Training oder in der Planung getroffen habe und sie sich deswegen vielleicht irgendwie verletzt haben oder so. Natürlich kann man sowas im Vorfeld nie zu 100% wissen, aber im Endeffekt hat man ja doch auch als Coach immer eine Teilschuld, das ist zumindest meine Meinung, und das nimmt mich dann schon mit oder fuckt mich auch schon auf jeden Fall länger ab.
Okay, und jetzt wirklich noch die letzten Entweder-Oder oder beziehungsweise Ein-Wort-Antworten hier. Eliko oder Rogue?
Eliko.
Falsch. Echt? Okay. Falsch. Wirklich, das ist komplett falsch. Lieblingsbekleidungsmarke im Powerlifting. Boah, das ist auch okay.
Keine Ahnung, ich trage super viel Nike-Sachen oder so No-Name-Sachen. Sonst würde ich vielleicht sagen, die Hosen von Lifters Wear sind ganz cool.
Okay.
Flex.
Zerfledderte Bandshirts.
Boah, Bandshirts, ja, kommen auch sehr geil.
Einfach irgendwas, ich hasse diesen Modenschau im Gym. Ich
Maxi, mit dir spricht gar keiner.
Ja, Maxi, wirklich.
Hä? We look good, we live good.
Maxi studiert in seiner Küche, Junge, was willst du mir erzählen?
True.
Okay. Boah, würdest du Lifter auch außerhalb vom BVDK coachen? Ja, tut er nämlich vom ÖVK.
So, korrekt. Frage auch beantwortet.
So nämlich. Und damit sind wir eigentlich mit den Quickfire-Fragen durch. Oder zumindest mit den Fragen aus der Fragerunde. Danke übrigens, dass die gestellt wurden. LG und Herzchen geht raus.
Meine Freunde, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst, lieber Julian. Ich glaube, also...
Sehr gerne.
Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich hier ein bisschen was mitnehmen kann und ich glaube, ich habe extrem viel gelernt. Das ist so, ich glaube, wir bewegen uns hier schon wieder auf einem Level, das könnte so die Folge mit Helena schon ein bisschen abgelöst haben von Knowledge Input, den ich direkt habe mitnehmen können. Und ich hoffe, dass du dem guten Hendrik, der hoffentlich nächste Woche hier ist, eine gute Challenge bietest, dass er sich denkt, okay, jetzt werden hier die härtesten Geheimnisse gelüftet. Damit er dich übertreffen kann und wir ein bisschen was mitnehmen können, denn wir sind hier nicht altruistisch gestimmt. Ja, vielen, vielen Dank an die ganze Runde. Ich verabschiede mich und gebe die letzten Worte an meine Co-Hosts Kona und Maxi ab. Wir hören uns nächste Woche wieder im Bird King Powerlifting Podcast. Bis dahin.
Danke Falk und danke dir, Julian. Es ist wie immer wunderschön, mit dir auf dem Discord zu quatschen und sich über das Training auszutauschen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass allen anderen auch diese Folge gefallen hat und dass auch da ein bisschen was mitgenommen werden konnte fürs Training, fürs eigene Training, fürs Coaching oder wie auch immer. Und dann bin ich auch nächste Woche natürlich gespannt, wenn du sagst, dass der legendäre Hendrik Becker hier auftauchen wird. Ah, es wird auch eine geile Folge.
Und wenn ihr euch darauf freut und auch heute was mitnehmen konntet, lasst uns gerne 5 Sterne da. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bedanke mich auch nochmal bei Julian und sage tschüss.
Tschüss.
Ihr habt auf Instagram Fragen. Nein, stopp. Boah, Maxi, du hast mich so abgefuckt mit diesem, wie ich was betone, ne?
Oh, Coach Julian erklärt uns seine Trainingsansätze.